Lukas, ich habe diesmal ein bisschen weniger Anime. Da wirst du dich doch freuen, oder?
Das ist gelogen. Am Arsch hast du weniger.
Doch,
Du
zwei
hast mehr als
Stück.
letztes Mal. Nee. Nee, das glaube ich dir nicht. Ich gehe nachzählen.
Ja, es ist eine gute Season, würde ich sagen. Also, mir macht's Spaß. Ich habe richtig Bock. Siehst du gerade wirklich? Bei wie viel bist du?
Na toll, jetzt hab ich den Faden verloren.
Sorry.
Nein, dann, ich würde sagen, wir gucken beim Durchsprechen, wie viele Animes denn tatsächlich sind. Wenn du schon so viel hast, dann kannst du auch anfangen, oder?
Ja, würde ich mal sagen, auch wenn du, glaube ich, den Anime auch geschaut hast, Lukas. Laidback Camp, Yoru Camp Season 3, Staffel 3 ist erschienen.
Natürlich, Julian, hab ich den geschaut. Staffel 1 und 2 sind kulturelle Meilensteine im Cute Girls Doing Cute Things Genre, speziell im Cozy-Bereich dieses Genres.
Oh ja. Und es fängt auch gleich mal mit Kleinkindrinnen an. Holy fuck, ist sie süß.
Vor allem mit der Erwachsenenrin, die das dann, also Erwachsenen, Highschoolerin, die es dann nachmacht, was sie als kleines Kind von ihrem Onkel gelernt hat, ist natürlich auch irgendwie echt süß.
Ja, ist einer von zwei Anime diese Season, wo ich explizit sage, okay, die gucke ich mir nachts an, also wenn es wirklich dunkel ist. Ich weiß nicht wieso.
Und der andere ist dann irgendein Horror-Anime, hoffentlich.
Nee, das ist noch umso weniger. Ich hätte es gesagt, eigentlich müsste man gar nicht so viel drüber reden, weil es ist schon viel vom Vibe und so weiter natürlich das, was man erwartet. Aber es gibt natürlich eine große Änderung, die einem, glaube ich, sofort auffällt, wenn man jetzt Staffel 3 anschaut. Das Aussehen.
Oh, ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten Staffeln nicht mehr so akkurat im Kopf, dass ich genau sagen könnte, so und so sieht Yuru Camp immer aus. Aber ich habe das Gefühl, du wirst mir gleich sagen, was genau sich geändert hat.
Also komplett das ganze Team. Und mir
Das
ist es auf
ganze
jeden Fall.
Team.
Also das Character Design fällt halt sofort auf. Ich hätte jetzt nicht unbedingt, glaube ich, sagen können, wie jetzt irgendwie das Background Design oder alles Mögliche also in den vorigen Staffeln aussah. Aber gerade Rin fand ich schon ein bisschen schwierig zu erkennen. Das war so ein bisschen, okay, da ist noch am wenigsten, wo ich sagen würde, oh, da ist jetzt, sie sticht so heraus. Aber gerade auch noch später ist mir auf jeden Fall aufgefallen, okay, ich glaube, so wie das Background Art und so weiter haben, da ist auch noch ein bisschen was von Compositing und so weiter anders, weil es mir zumindest leider auch ein bisschen negativ aufgefallen ist. Aber ja, bis jetzt hat es zumindest den Vibe rübergebracht und eigentlich so insgesamt hat es mir die ersten vier Episoden gerade auch noch mit der einen Person, die aus der letzten Staffel, wo ich mich nicht mehr dran erinnern konnte, wer das überhaupt ist, drin vorkommt, war auf jeden Fall echt schön entspannt und wow, da denkt man auch wieder, okay, da habe ich Bock, jetzt auch mal in die Natur zu gehen.
Und wir wissen aus Erfahrung, dass du das nicht tun wirst.
Korrekt. Gerade auch natürlich,
Aber
das kann man ja
um
immer so
ehrlich
als
zu
Ausrede
sein,
nehmen. Japan ist hat eine viel schönere Natur. Das heißt, wieso sollte ich jetzt hier in Deutschland irgendwie in einen komischen Zweckwald
ja,
oder
das
sowas
glaube ich
gehen,
dir, das
Lukas?
glaube
Das ist
ich
hier
nicht,
alles ganz
das glaube
schlimm.
ich
Es gibt ja
nicht.
gar
Nee,
keine
nee, nee, nee.
schönen Fleckchen in
Überhaupt nicht.
Deutschland.
Deutschland ist richtig hässlich, wenn du vor die Tür gehst, alles scheiße. Nee, aber ganz ehrlich, so störend ist mir das nicht aufgefallen. Man muss fairerweise auch dazu sagen, ich habe nur die erste Folge geschaut, weil ich gedacht habe, okay, Zeit ist ein bisschen kritisch. Ich will zumindest im Podcast mir nicht die Blöße geben, einen kompletten Genrewechsel bei Eurocamp nicht mitbekommen zu haben. Aber ja, als er dann in der ersten Folge nicht kam, habe ich mir gedacht, es ist recht safe zu sagen, ja, Eurocamp ist immer noch cozy, ist immer noch süß, ist immer noch Meilenstein der Slice of Life, des Slice of Life-Genres. Und ich habe mir auch schon sowas gedacht wie, Julian wird bestimmt wieder sagen, dass er Bock auf Natur hat.
Ja. Die
Und ich
Wurstspritze
weiß, dass es einfach gelogen ist.
Ja, die Wurstspritze hast du dann noch nicht mitbekommen. Und
Aber ich habe zumindest einen Tannenzapfen gesehen.
ja. Was ich aber jetzt zumindest zu dem sagen will, also das Character Design ist gut. Das funktioniert auch. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein bisschen weniger animiert wurde insgesamt. Aber der negative Punkt ist wirklich das Compositing. Man kennt es ja auch aus Anime, dass oft recht realistische Background Arts, also Fotos und so weiter, nachbearbeitet als Backgrounds funktionieren. Mhm. Das ist hier auch. Da fällt es mir aber auf, dass das nicht so arg bearbeitet wurde. Und gerade in Episode 3 gibt es so ein, zwei Szenen, die würde ich als low-res geweichzeichnete Nadeshiko bezeichnen, wo das Compositing so ganz weird ist. Du hast halt so, okay, das ist eigentlich ein Foto und da ist jetzt halt Nadeshiko in so low-res, weil sie halt weiter weg ist, läuft es da so rum, als ob sie so reingefotoshoppt wurde. Das hat mir auf jeden Fall schon so ein bisschen so, gefällt mir nicht. Aber
hört sich doch lustig an.
Ja, in der gleichen Episode gab es auch so ein, weil es halt durch dieses realistische Background-Art so geil aussah, da sind sie über Brücken gelaufen und da habe ich richtig, weil so eine Nässe und Laub auf dem Boden lag, so einen richtigen Realismus gehabt, dass ich das fast riechen konnte. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie ich gerade da langlaufe. Das hat auf jeden Fall dann dahingehend ganz gut funktioniert. Ich hoffe einfach mal, anscheinend sind es auch, also ist ein ganz neues Team, aber auch ein paar Newbies dabei, dass sie jetzt dafür die Erfahrung gut nutzen können für ihre Zukunft und dass sie am Schluss auch zumindest ein gutes Ergebnis bekommen. Will ich jetzt nicht so drauf rumhacken, weil jetzt Eurocamp braucht es auch nicht so arg. Gab es ja immer ganz süße Szenen und so weiter, aber hoffen wir aufs Beste und bis jetzt hat es mir auch einfach gut gefallen. Die ersten vier Episoden waren sehr entspannt, sehr schön.
Aber apropos günstige Produktion. lass uns über Slime reden. Also The Time I Got Reincarnated as a Slime über die dritte Staffel.
Ja, ist da bis jetzt was passiert so? Also reden.
Ich habe das Gefühl, es ist noch gar nichts passiert.
Und reden. Reden.
Ja.
Ja.
Aber das ist halt Slime. Das war halt schon die ganze Zeit so.
Auch wenn mir zumindest vorkam, ich glaube, ja, bei Slime war, glaube ich, immer so, dass es gab halt so ein paar Perioden, die gut waren. Also selbst in der ersten Staffel gab es ja dann zum Ende hin, war das irgendwie alles so, komisch. Zweite Staffel hat vielleicht ganz gut angefangen, aber dann war auch wieder zwischendrin viel irgendwie so Politik. Ich weiß nicht, irgendwie schaffen es nicht so ganz eine gute Abwechslung für mich zu kriegen. Ich guck's halt. Das war auch eine Serie, die ich jetzt geguckt habe, während ich was anderes gemacht habe. Dafür hat es sich gut gelohnt. Aber Moment. Ich hoffe einfach mal.
Aber dann verstehst du ja gar nicht, was die reden.
Ja, doch. Also, das kann ich ja. Es geht schon. Aber es muss ich nicht du irgendwie auf dem Fernseher gucken. Darum geht's halt. Nein, das nicht. Ich hoffe einfach, das, was im Key-Visual ist mit der Konfrontation, dass sie jetzt langsam mal kommt und dann wird es, glaube ich, ein bisschen besser.
Ja, aber die wird aber auch schon seit Ewigkeiten angeteasert.
Ja, ich sehe gerade, es sind 24 Episoden.
Die war
Episoden.
Im ersten Opening so, diese Konfrontation.
Ja, ich sehe aber gerade, es sind 24 Episoden. Oh, okay. Vielleicht lassen sie sich deswegen ein bisschen mehr Zeit oder können sich mehr Zeit lassen für ihr Pacing, wie auch immer.
Ja, also, sorry, Slime hat halt noch nie richtig Pacing angezogen oder so. Es war immer recht slow-paced. Wir sind am Anfang über so ein paar Sachen geskippt, was ja auch voll in Ordnung war. Und seitdem haben wir dasselbe recht langsame Pacing. Und das ist, ich glaube, das ist genau das, was Slime-Fans wollen. Und ich kann ehrlich gesagt auch nicht sagen, dass es auf mich keinen Reiz hat. Ich meine, ich gucke auch die dritte Staffel. aber irgendwie
ist halt so Comfort Food.
Ganz mein Geschmack trifft es nicht. Also ich bin jetzt nicht aus dem Häuschen, wenn die neue Slime-Folge rauskommt, aber ja, ich glaube, mittlerweile ist es halt auch bekannt als so dieses gemächliche Ding, was immer ganz okay ist.
Ja.
Ja, dann, was hoffentlich dich mehr begeistert hat, ist Hibiki Euphonium, die dritte Staffel.
Hoffentlich, Lukas.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe die erste Staffel fertig geguckt und wir haben in Folge irgendwas auch über die erste Staffel gesprochen. Es war eigentlich zwischendrin kurz geplant, dass ich das inklusive Film für die dritte Staffel aufhole. Wir haben uns dann für was anderes entschieden, was wir dann auch nicht gemacht haben. Und jetzt sitze ich da und denke mir, boah, also die dritte Staffel Hibiki Euphonium würde ich mir schon ganz gerne anschauen, aber ich habe gerade nicht die Zeit, den Rest anzuschauen. Entsprechend musst du mir jetzt ein bisschen sagen, was da los ist und mach mich bitte nicht zu neidig.
Ja, ich fange damit an, Kyoto Animation ist einfach der GOAT, beste 2D-Animationsstudio der Welt. Und es zeigt das immer und immer wieder. Ich weiß nicht, wann wir zum letzten Mal Kyoto Animation irgendwas geguckt haben. War das der Violet Evergarden-Film?
Nee, ich glaube, es
2021?
war das nicht sogar Dragon Maid?
Okay, du
Aber das
dann.
hast
Ich
du
habe es
nicht
natürlich da nicht
geschaut,
geguckt.
oder? Ja.
Und ey, Kyoto Animation ist einfach fucking großartig. Das Ding ist halt, als Staffel 3 jetzt so rauskam, man schon gehört hatte, ich habe mich schon ein bisschen aufgeregt, weil du hast schon erwähnt, es gab einen Film und so weiter. Wir hatten das in unserer nicht lizenzierten Anime-Liste, den dritten Hibiko Euphonium-Movie, weil es ein Sequel-Movie ist. Staffel 1 und 2 spielt ja im ersten Jahr von Kumiko auf der Schule.
Ja.
Der Movie 3, als auch die letztes Jahr erschienene OVA, also erschienen in Japan OVA, spielt im zweiten Jahr. Peppermint Anime hat letztes Jahr die drei Euphonium-Filme lizenziert, auf die Animagic gezeigt. Und da dachte ich, ey, das ist ja perfekt, okay. Ist ja irgendwie jetzt auch schon dann mindestens ein halbes Jahr her. Das heißt, die werden es ja so pünktlich dann rausbringen, dass man dann den dritten Film schaut für die dritte Staffel. Und so wie ich jetzt gesehen habe, ich glaube, man kann jetzt Movie 3 immer noch nicht irgendwo legal kaufen oder sehen. Es ist möglich. Weil ich habe geguckt bei der Blu-ray, da habe ich nur irgendwie eine britische Blu-ray gesehen. Auf Peppermint, deren komische Akiba-TV-Seite, kann man das, glaube ich, auch nicht gucken.
Ja, so viel ich mitbekommen habe, ist Peppermint im Moment sowieso ziemlich komisch. Ich glaube, da ist auch irgendwo im Hintergrund irgendein Deal noch am Laufen. Und also die meisten Leute, die ich kenne, die das so ein bisschen verfolgen, stellen immer wieder die Frage, warum gibt es Peppermint noch? Was machen die denn noch? Und auch dieses Peppermint TV, also dieses, oh, wie heißt das, was du gerade gesagt
Akiba
hast?
Pass TV.
Akiba Pass TV. Ist auch so eine dumme Idee. Also für die Leute, die es nicht kennen, man kann bezahlen, um On Demand zu schauen, glaube ich. Einzelne Folgen kaufen. Aber ansonsten ist das einfach wie ein TV-Sender im Internet, wo nur zu gewissen Zeitpunkten bestimmte Anime-Folgen ausgestrahlt werden. Und danach, wie gesagt, musst du bezahlen pro Episode für On Demand. Was ein ziemlich komisches Modell ist.
Ja.
Und ich glaube auch recht teuer im Vergleich zu anderen Streaming-Services. Aber man hat theoretisch die Chance, das live zu sehen. Ich glaube auch mit Chat oder so. Aber, boah, weiß ich nicht. Generell komische Idee. Deswegen, wie gesagt, gar nicht so weit weg, dass Leute sich fragen, warum gibt es Peppermint eigentlich noch?
Ja, und ich verstehe halt nicht, was da jetzt das Problem ist, dass es noch nicht raus gekommen ist, gerade weil das jetzt ja hierfür perfekt ist. Ich habe jetzt Movie 3 und die OVA geschaut. Ich kann zumindest sagen, wenn jetzt Movie 3 raus gewesen wäre, es würde eigentlich reichen. Ich glaube nicht, so was in der OVA gibt es so ein, zwei Nebencharaktere, die behandelt werden. Die werden, glaube ich, nicht so relevant in der neuen Staffel. Gibt zwar dann so ein paar Sachen, okay, das war der Charakter und das ist jetzt die Schwester, die da ist und so weiter. Am meisten ist halt, glaube ich, Movie 3 relevant an Informationen und sowas wie zum Beispiel in der ersten Folge wird dann gleich gesagt, hier Kumiko ist jetzt halt die Präsidentin, also ist jetzt Clubführerin und das wurde jetzt auch nicht in der OVA erklärt, sondern da ist es auch einfach schon. Das heißt, da von den Informationen ist, glaube ich, wirklich nur der dritte Film am wichtigsten. Und die OVA ist halt einfach nur mehr Hibiko Euphonium, Sound Euphonium, weil es halt einfach geil ist. Das heißt, ich habe auch noch mal vorher irgendwie 3 Stunden lang Euphonium aufgeholt gehabt. Und war das geil einfach. Wow, Lukas. Also, ich würde sogar sagen, vielleicht dritte Staffel sieht mindestens genauso aus wie die Filme auch, weil QAnime macht halt alles immer gleich geil, so ungefähr. Sieht halt immer alles mega aus. Und wenn ich schon einfach das sehe, in jetzt, weil sie ja irgendwie im Turnier weit vorne waren und so weiter, sind jetzt halt 90 Clubmitglieder, also Bandmitglieder, jetzt im neuen Jahr. Und die sind halt alle fast, oder haben alle fast ein eigenes Character-Design. Also die sehen halt, manche sieht man schon, okay, da sieht ein bisschen weniger aus, aber weil es halt Cutie Animation ist, kann sie halt richtig gut auseinanderhalten. Und in den Eye-Catches haben die sogar einfach so alle 90 Stück mit Silhouetten, dass du auch siehst, okay, die haben das halt so designt, dass man sie auseinanderhalten kann. Ah, und da, das ist einfach schon mal so ein richtiger, richtiger guter Einstieg. Aber in Movie 3 ist ein Charakter eingeführt worden, das ist Kanede. Sie ist so ein bisschen jetzt der Euphonium-Kohai von Kumiko und sie ist so eine richtig geile kleine Nervensäge. Also, glaube ich, die beste Ergänzung jetzt über alle Staffeln so rüber. Mega gut. Aber schon in den ersten zwei Episoden die Interaktion zwischen halt Kumiko und Reina, wo sie sich irgendwie dann so ein bisschen hin und her stoßen und so weiter, ist halt einfach Peak-Animation. Also wirklich, Kyoani, I kneel to you. Das ist einfach so mega geil. Für mich auch noch ganz nett, Kumiko macht den Charge, den Pen-Spinning-Trick, gefällt mir auch ganz gut. Aber ich muss echt sagen, so Kumiko als Charakter ist, glaube ich, so jetzt, wenn ich immer so nochmal mir in Retrospektive, so ein bisschen andere Charaktere, die ich auch so als Top-Favoriten, sie ist halt echt ein starker Charakter, weil sie ist halt nett, Konflikt versucht sie zu schlichten und so weiter, aber sie wirkt halt nicht einfach wie so 0815 Charakter. Also wirklich, wie sie sich auch Gedanken macht, jetzt dadurch, es gab jetzt schon so in den ersten drei Episoden ein, zwei recht große für sie als Clubpräsidentin Probleme, wie das gelöst wurde, was sie sich für Gedanken macht, Druck macht, ist halt echt richtig stark. Also gerade auch dann jetzt, wir haben so ein Trio als die drei Drittsemester mit halt Kumiko, Rena und Shuichi, also es war ihr Kindheitsfreund, die halt den Club leiten und da schon, wie jetzt so alle zusammen, die drei zusammenarbeiten und wie das Ganze funktioniert, ist halt echt richtig, richtig geil. Und wir haben dann jetzt noch einen neuen Charakter diese Season, wieder eine Euphonium-Spielerin, Mayu. Und da merkt man auch, okay, sie wird auch innerhalb der Serie beschrieben, sie könnte zwar eine Qualle sein, ist halt ganz nett, sie floatet halt so immer hin und her, aber sie kann auch mal zustechen. Und da hat man schon jetzt in der neuesten Episode gesehen, oh, okay, da könnte auch was auf einen zukommen, das könnte nicht so geil sein. Und ja, wir hatten auch schon ein bisschen Yuri-Momente wieder, zusammen Kopfhörer, Händchen halten. Und wir haben auch so ein bisschen eine Durchmischung, zum Beispiel, weil jetzt die drei in der Leitung sind, ist halt Rena jetzt auch mal mit halt Shuichi ein bisschen zusammen. Und kleiner Spoiler, da war schon was mit hier Romanze zwischen Kumiko und Shuichi im dritten Movie. Und wie da jetzt auch so die drei so als Dreieck sind, das ist echt teilweise lustig, teilweise gut und menschlich sehr spannend. Ja, also für mich eines der Highlights dieser Season. Richtig Bock. Und ich glaube, wenn jetzt die Staffel vorbei ist und dann heißt, okay, das war's jetzt mit die Big Euphonium, wäre ich richtig traurig. Also gerade selbst auch, wenn es heißt, okay, wir machen weiter, aber ohne Kumiko. Ich fände es halt geiler, wenn es dann irgendwie an die Uni geht mit Kumiko, weil Kumiko ist halt ein richtig starker Charakter. Also wirklich, ihre Seiyu, sie, das war ja auch die, die zum Beispiel Foss bei Land of Lusks gemacht hat. Holy fuck, Tomoya Kurosawa, richtig, richtig stark. Also, wie sie den Charakter darstellt, ist halt absolut spitze. Also wirklich Weltklasse.
Alles klar, dann kommen wir zu einem anderen Favoriten von dir. Mit Jobless Reincarnation.
Ja.
Mit dem zweiten Teil der zweiten Staffel. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch im Moment erst die erste Episode geschaut. Und ich glaube, ich schaue das einfach nur noch im Dub. Ich glaube, es ist mir so egal. Ich weiß nicht. Das Schlimme an Mushoku Tensei für mich ist, und jetzt ganz ehrlich, die Serie von der Produktion her ist fantastisch. Vom Worldbuilding ist wirklich, wirklich gut. Die Isekai-Klischees, ich würde behaupten, sind nicht so schlimm wie in anderen, weil ich kenne andere Isekai und ach du Scheiße, machen die teilweise Dinge schlimmer. Aber ich glaube, die Kritik habe ich schon häufiger geäußert. Rudeus ist einfach kein guter Charakter. So. Also nicht im Sinne von kein guter Charakter, im Sinne von der ist böse und scheiße. Ja, ist er auch. Aber er lernt halt auch nichts dazu. Und er ist halt auch nicht fun-böse oder arschig oder so. Und ich dachte wenigstens mit seinem Arc, wo es ihn jetzt an einer Stelle trifft, die ihm wirklich wehtut, namentlich zwischen den Beinen, vielleicht lernt er jetzt was. Aber auch da bin ich mir im Moment noch nicht so 100% sicher. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich glaube, irgendwann lernt er seine Lektion. Ja, aber ich habe keine Lust, das weiter zu lesen. Ich lasse das lieber im Hintergrund als Dub laufen.
Okay.
Und du sagst mir jetzt, das stimmt alles nicht. Es ist viel besser.
Also man muss halt sagen, die Power Fantasy zieht halt richtig gut an. Dadurch, dass er als unter 30-Jähriger sich jetzt ein Haus leisten konnte und seine Kindheitsfreundin heiratet. Da kann ich mich nicht mehr ganz so mit identifizieren. Aber
warum? Weil du kein Haus hast oder weil du keine Kindheitsfreundin hast?
Tja, Lukas, du weißt es, was davon stimmt. Gut, aber
Moment.
Aber ich fand zumindest es ganz interessant, dass jetzt wirklich die ersten drei Episoden, es sind ja bis jetzt vier draußen, oder nee, dann waren es zwei Episoden, es sind drei draußen, es halt um das Heiraten ging. Das heißt, eigentlich war das alles so schon Slice of Life mäßig. Das heißt, passiert nicht viel, keine große Action. Wir sehen zwar schon im Opening, wo es dann vielleicht zum Ende der Staffel hingeht, aber es war ein gutes Runterkommen. Ich fand auch so, wie er das Ganze jetzt dann überwunden hat, also es war schon in der ersten Episode, glaube ich, mit, wo er erstmal reinkommt, Leute, ich muss was verkünden, ich bin jetzt von einer Krankheit geheilt und ich heirate. Wo dann auch die Wolfsdamen schon mal so riechen, irgendwie, du riechst horny. Aber ja, ich glaube, die ersten zwei Episoden waren auf jeden Fall okay. Gerade die Heirat fand ich noch mal ein bisschen interessanter, weil da waren so ein paar Charaktermotivationen, die wir jetzt und auch Backgrounds, die wir mitbekommen haben, die ganz interessant sein können für die Zukunft. Aber das Highlight war auf jeden Fall die neueste Episode. Da ging es nämlich um Nanahoshi, das ist ja die Giisika, die Japanerin. Und die war stark. Also sowohl fand ich...
Das ist auch einer der interessantesten Aspekte.
Ja.
Dass man in Mushoku Tensei tatsächlich beides hat. Die Leute, die zurück wollen und die Leute, die gerne nicht wieder zurück nach Japan wollen.
Genau.
Und wobei man sagen muss, andere Anime bzw. andere Manga, Light Novel, was auch immer, haben das ja auch teilweise schon bearbeitet. Ich finde es hier halt nochmal besonders interessant, weil Rudeus ist ja reinkarniert worden und sie ist wirklich einfach nur in die andere Welt teleportiert worden, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Also auch ohne Magie und so weiter, ohne den ganzen Fantasy-Kram. Ja, also insgesamt tatsächlich glaube ich, dass da auch noch das meiste Potenzial steckt.
Ja. Ich find's interessant, dass sie jetzt wirklich, auch wenn vielleicht Episode 2 mit der komischen Puppe und so weiter eigentlich wenig Action ist, jetzt auch als nächstes kommen ja dann auch seine Geschwister nach Hause oder zu ihm nach Hause. Das heißt, da ist dann viel einfach wieder so, was auch in der im vorigen Part war, mit halt Charakterentwicklung oder halt Dynamiken. Das heißt, gar nicht so viel Action. Was ich gerade noch okay finde, und dadurch, dass ich auch weiß, dass dann zweite Hälfte irgendwie dann der große Action-Teil wird, glaube ich, ist es alles ganz okay. Die Gags, fand ich bis jetzt, haben auch für mich ganz gut funktioniert und so war ich gut dabei. Aber jetzt zumindest, bis jetzt ist jetzt noch nicht so, wo ich sagen würde, okay, dafür schaue ich jetzt auch Mushoku Tensei. Es kommt mir so ein bisschen vor, okay, jetzt könnte man einfach so sagen, wenn wir jetzt dann seine Mutter gefunden haben, dann war es das, jetzt kann er so bis zum Ende hinführen. Sein Leben, das heißt, es ein Ticken zu viel runterkommen vielleicht dann, aber mal schauen. Bis jetzt hat es mir ganz gut gefallen und gerade die Nanahoshi-Episode hat dann nochmal gut was reingebracht an Abwechslung.
Dann zu was, wo ich tatsächlich auch diesmal alle Folgen gesehen habe, die draußen sind. Konosuba, die dritte Staffel.
Hi, Julia Des.
Ja, da kann ich natürlich sagen, das ist so die Isekai-Parodie unter den Isekai-Parodien. Und ist auch immer noch stark. Wir haben immer noch dieselbe Charakterdynamik und ich glaube, das haben wir bei dem Megumin-Spin-Off ja auch schon gelobt, dass die besten Momente eigentlich waren, als die anderen Charaktere noch im Hintergrund irgendwo zu sehen waren. Ja, die vier Hauptcharaktere passen halt einfach perfekt in dieses Comedy-Gerüst und alleine funktionieren die nicht ganz so gut. Aber es ist ja egal, weil in Staffel 3 sind sie ja alle wieder zusammen.
Ich muss halt sagen, ich habe seit langem nicht mehr über oder so viel wie in diesem Anime halt in einem Anime gelacht. Es gibt zwar, ich habe öfters mal vielleicht Romcoms oder auch andere Comedies gesehen, aber Konosuba ist halt nochmal ein ganz anderes Niveau. Da sind halt so viele Kleinigkeiten, die da irgendwie so da sind, noch nicht mal die, die immer im Fokus sind, so vorbeigehen und so weiter. Das macht halt einfach absolut Spaß. Mhm. Das ist echt halt. Ja, und die Interaktion, hast du schon gesagt, alle so zusammen untereinander. Also für mich zum Beispiel so auch, wenn es nur um normale, in Anführungsstrichen, Interaktionen geht, wie halt es gebracht wird. Zum Beispiel aus der, glaube ich, ersten Episode oder zweiten Episode, als irgendwie so Aqua so sagt, so ging es dir auch ohne Papier gut oder so. Weil sie ja vorher gesagt hat, hier musst du scheißen gehen, brauchst du irgendwie Papier oder sowas. Mhm. Und nur, weil es so ehrlich wirkt, oh, in dem Moment ist halt einfach so ein guter Gag und alles, wie das so funktioniert, ist halt richtig lustig. Es hat noch ein bisschen, glaube ich, gebraucht jetzt dadurch, dass wir die Einleitung hatten zu dem übergreifenden Gerüst.
Ja,
dadurch, dass
das
halt dann auch
übergreifende Gerüst ist ja jetzt auch diese Prinzessin, denke ich mal.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt sogar ein bisschen näher im Hintergrund. Ich glaube, dass sie jetzt versuchen, zu jedem Adligen zu gehen und dann halt den Dieb zu finden. Und
okay, vielleicht habe ich doch eine Folge verpasst.
Okay, weil Iris, da war noch, okay, Kasuma ist halt auch nochmal richtig gut lustig. Und da hat es auch nochmal ganz gut funktioniert mit den Nebencharakteren im Schloss.
Ja, so, weil die Prinzessin ja auch zum einen gar nicht drauf eingeht und dann doch immer mal wieder so ein bisschen.
Ja.
Das ist schon ganz gut.
Aber und ja, ich glaube dann jetzt, weil so ein bisschen in Anführungsstrichen Plot, will ich jetzt nicht so sagen, aber da können richtig gute Situationen, glaube ich, kommen und auch verschiedene Ortswechsel. Das wird, glaube ich, ganz geil. Und bis jetzt, ich wurde auf jeden Fall super unterhalten. Ich habe mich richtig drauf gefreut und es ist einfach mega, die Truppe wiederzusehen.
Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Was ich leider nicht sehen konnte, aber du dafür, ist Girls Band Cry. Und da habe ich dich schon gebeten, mich nicht irgendwie zu viel zu spoilen, weil ich will mir das auch noch anschauen. Allerdings, als ich angefangen habe, das zu gucken, gab es nicht so die guten Quellen. Da konnte man nicht so wirklich was finden, was das ordentlich übersetzt hat. Aber das Problem hast du ja nicht gehabt oder nicht mehr gehabt. Und kannst uns jetzt ja ein bisschen erzählen, um was es geht.
Ja, bevor ich einsteige, will ich erstmal sagen, dass ich diese Season richtig unzufrieden mit meiner Streaming-Situation bin. Einmal, Disney Plus hat ein paar Titel, die auch gut sind. Das regt mich natürlich schon mal auf. Netflix.
Großes Problem, nicht so wie mit Undead Unluck, wo du dieses Problem ja gar nicht hattest.
Ja, Netflix hat eines der Highlights der Season mit Delicious in Dungeon. Das regt mich auch schon mal auf.
Warum regt dich das auf? Ich finde, das ist okay, wenn Netflix was hat.
Okay, dann
weil, also, ganz ehrlich, Netflix ist das, was die meisten Leute haben. Und jetzt kann ich halt irgendwie auch Bekannten Delicious in Dungeon empfehlen. Und die sagen nicht, boah, und da muss ich mir so ein komisches Anime-Streaming kaufen? Nee, danke.
Ja, also für mich in meiner Situation, darum ich sag ja, ich bin ja richtig unzufrieden. Dann, ich habe jetzt mal ADN diese Season zum ersten Mal abonniert. Und für mich gibt es Schwierigkeiten, das auf meinem Fernseher anzugucken, weil es ja noch nicht die Apps gibt. Das heißt, das ist mit Airplay und so weiter alles ein bisschen kacke. Das heißt, da muss ich dann auf meinen PC drauf zugreifen. Das heißt, da habe ich dann ein bisschen kleineres Bild. Das regt mich ein wenig auf. KSM hat ein Anime abonniert oder lizenziert, den ich gucken wollte. Und wahrscheinlich der beste Season-Titel ist nicht lizenziert mit Girls Band Cry, weil das ist auch noch so ein bisschen weird. Im Westen wurde der nur von ADN in Frankreich lizenziert. Sonst gibt's den nirgends. Und da denke ich mir auch, okay, ADN, wieso habt ihr nicht einfach uns noch mit lizenziert? Was ist da los? Also, hä? Und ja, das nervt diese Season ein bisschen. Crunchyroll bringt jetzt Profile, ist ganz nett. Hilft mir jetzt aber auch nicht so viel. Da ist irgendwas verbessert.
Ja, da hättest du lieber statt Profile Girls Band Cry gehabt.
Richtig. Denn Girls
Aber May Cry. Was mich ein bisschen irritiert, das ist komplett 3D animiert, ne?
Richtig. Das wurde nämlich sogar von oder einem der größten Animationsstudios in Japan, Toei Animation, was man jetzt nicht erwarten könnte, animiert. Ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, dass beim letzten Dragon Ball Film, der ja auch 3D animiert war, ich sogar mal wieder Lust auf Dragon Ball gehabt hätte, einfach nur, weil mich interessiert hätte, okay, Toei Animation, hat man auch schon so im Hintergrund gehört, dass die jetzt auch mit viel 3D mal so experimentieren. Und auch als ich zum ersten Mal gesehen habe, ich fand interessant, in welche Richtung Toei geht. Und richtig, Girls Band Cry ist von Toei komplett in 3D animiert. Und zwar nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, was oft ja, wenn man jetzt die letzten Jahre verfolgt, Anime und so weiter, als auch vielleicht so ein bisschen insgesamt 3D-Animation, wo man versucht, 2D-Animation zu imitieren. Das heißt, dass man auf Zweien oder Dreien animiert, wie es vielleicht in Anime üblich ist, sondern das, was man kennt von früher, das schon recht flüssig. Also eigentlich, glaube ich, fast alles immer auf Einsen, teilweise vielleicht sogar Motion Capturing da war und dann angepasst wurde oder so. Und es sieht halt richtig gut aus, Lukas. Also wirklich, die 3D-Animation ist eins der Highlights, weil ein Aspekt ist, glaube ich, sogar, oder in diesem einen Aspekt ist, glaube ich, sogar Girls Band Cry der vielleicht beste Anime. Die Gesichtsanimation. Holy fuck. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Kann man, glaube ich, vielleicht auch insgesamt nicht so erwarten. Aber die Gesichtsanimation von Girls Band Cry in Anführungsstrichen 3D sind halt absolut großartig. Also wirklich, holy fuck, sind die gut. Ich kann gar nicht glauben, wie gut die sind. Es wird halt wirklich der 2D-Charme perfekt eingefangen. Es ist halt richtig viel Gesichtsanimation, also dauernd, wenn sie reden und so, ich würde so, keine Ahnung, als kleine Änderungen bezeichnen, also so Mikroänderungen. Das heißt, wenn sie dann irgendwie redet, dass sie mal grinst, ein bisschen mehr grinst, ein bisschen stärker grinst, je nachdem, um was es gerade geht, was diesen Charakteren einfach so viel Menschlichkeit verleiht, das ist wirklich, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Der Rest, Charaktermodelle sind auch gut. Mir ist auch so aufgefallen, die Haare sind ein bisschen weird, passen nicht so ganz zu dem sonst gut aussehenden Anime. Und das Compositing zu den Backgrounds ist nicht so gut wie zum Beispiel bei einem Studio Orange, würde ich sagen. Es trägt sich richtig stark einfach über die Gesichtsanimation.
Ja, okay, das nicht ganz so gut wie bei Orange ist im Bereich 3D-Animation halt immer noch ein richtig krasses Kompliment.
Ja, und auch insgesamt die Charakteranimation. Also Charakteranimation, speziell die Gesichtsanimation, aber auch die Charakteranimation, weil ich habe ja schon gesagt, die bewegen sich recht menschlich, ist alles recht flüssig, aber selbst da schaffen sie es halt so ein bisschen die, schon ein bisschen das Anime-eske mit reinzubringen und auch so Comedy-Bewegungen und so weiter, das ist halt wirklich richtig stark. Und dann muss man halt echt sagen, verstärkt es noch umso mehr einen Aspekt. Das Ding ist, es geht ja um eine Band. Also,
Was? Moment. Ja. Moment.
Es ist wieder ein Musikanime so ein bisschen. Bocchi the Rock hatten wir dann zuletzt natürlich, was groß ausgebrochen ist. Anscheinend, so wie ich gehört habe, hat halt Toei Animation vorher, ein, zwei Jahre vorher, Auditions gemacht, wo dann halt Bandmitglieder gesucht wurden. Und die wurden nicht, wie zum Beispiel oft bei anderen Anime-Projekten, als Voice-Actor auch gesucht, sondern eigentlich sind es Bandmitglieder, Musiker, die jetzt auch Voice acten. Und das merkt man auf jeden Fall auch. Also du merkst, okay, wie sie reden und so weiter, das ist nicht das Übliche, wirkt ein bisschen auch dann realistischer. Also es bringt auch noch mal einen ganz anderen Aspekt mit rein, der mit dadurch, dass auch die Animation recht flüssig realistisch ist, passt es auch super gut rein, finde ich. Aber mein absolutes Highlight in diesem Anime sind die Charaktere, aber speziell Nina. Nina ist nämlich unser Hauptcharakter. Das werde ich jetzt nur kurz anschneiden, weil du ja nicht so viel wissen willst. Es fängt halt damit an, dass Nina, unser Hauptcharakter, zieht aus. Also sie hat anscheinend jetzt Schule ein bisschen geschmissen. Und von ihren Eltern her darf sie jetzt kurz alleine ausziehen. Und es heißt aber, sie soll in die Uni kommen. Das heißt, sie muss dann irgendwie Paukschulen gehen und so weiter. Und das ist auch noch so ein kleiner Aspekt, sie wollte eigentlich nach Tokio, aber sie erfährt dann von der Person, die sie zum als erstes trifft, Momoka, ja, du bist eigentlich am Rand, du bist nicht mehr in Tokio, sondern schon am Rand woanders, was nicht mehr Tokio ist. Und wir erfahren dann auch recht schnell in der ersten Episode, dass sie halt schon ein bisschen anscheinend strenge Familienprobleme hatte und auch dann auf der Schule gemobbt wurde.
Mhm.
Aber Nina als Charakter, wie beschreibe ich das? Sie wirkt halt wie ein echt realistischer Teenager, Jugendlicher, der halt Probleme hat. Sie ist eigentlich ein bisschen unsympathisch. Also du kennst es wahrscheinlich vielleicht auch, du bist mit Leuten befreundet. Du magst die zwar, aber die haben halt irgendwie so ein paar Ticks, ein paar Probleme, die nerven dich halt einfach manchmal. Und Nina ist so ein Charakter. Sie ist manchmal so leicht, vielleicht ein bisschen cholerisch. Sie ist halt richtig pessimistisch, misstrauisch, sieht irgendwie immer das Schlechte. Irgendwie hat manchmal eine kurze Zündschnur, dann stampft sie irgendwie wütend raus. Und dann jetzt Momoko nach ein paar Episoden weiß sie halt, wie sie drauf ist, wartet kurz, so, hier, warten wir kurz. Und dann merkt sie halt so, okay, jetzt denkt sie einmal kurz drüber nach, objektiv, okay, das war eigentlich mega dumm, es tut mir voll leid, gehe ich wieder rein, hier, tut mir leid, Leute, das war nicht so gemeint. Und sie funktioniert damit halt richtig gut. Es ist auch so ein paar andere Sachen, dass sie irgendwie sich manchmal dann nicht aufs Lernen richtig konzentrieren kann, wie das dargestellt wurde, ihren Frust insgesamt. Es gibt auch so eine geile visuelle Metapher. Es ist so wabernde Streifen, wo du halt merkst, dass gerade irgendwas von ihrem Gemütszustand, dass sie, also irgendwas Negatives passiert. In der ersten Folge zum Beispiel, als ihre Eltern anrufen, da wird sie dann so ganz ruhig und alles okay, versucht irgendwie nicht zu sagen, oder später, wenn sie halt irgendwie wütend wird und so weiter. Das war aber dann so aus ihr raus, ist halt richtig geil. Und auch die anderen beiden Charaktere, die bis jetzt da sind, haben mir auch ganz gut gefallen, wie sie auch untereinander funktionieren. Plus, die Musik ist halt geil, Lukas. Die gefällt mir auch. Absolutes Highlight diese Season. Also wirklich, wow.
Ja, da also alles richtig gemacht, sagst du.
Ja.
Und dazu noch animationstechnisch ein bisschen was Interessantes, was man nicht ja, überall
hat. Also es hat halt nur interessante Aspekte. Man muss halt echt sagen, das habe ich danach erfahren, der Writer von dem Ganzen ist auch der Writer, der hat ganz viele Sachen adaptiert. Da weiß man ja nie, okay, wer ein Manga adaptiert. Aber eines der Sachen, der Originalskripts, die er gemacht hat, ist von A Place Further Than the Universe.
Mhm.
Und da denke ich mir, okay.
Das ist ja auch einfach eine der fantastischsten Serien der letzten paar Jahre war.
Ja, und das kann halt einfach nur gut werden. Und darum, wieso ist es bei uns nicht? Toei, das ist auch so geil, Toei, die Musik, die auf YouTube schon hochgeladen wurde, haben sie auch schon selbst auf Englisch übersetzt. Und es ist halt in keinem englischsprachigen Land lizenziert. Was ist los? Wieso? Ich check's einfach nicht.
Ja.
Wollten die zu viel? 3D, es wird genug anderes 3D-Zeug lizenziert? Und wieso hat ADN als einziges in Frankreich, haben die weltweite Lizenz? Wieso bringen sie dann nicht bei uns raus? Ach, das ist alles irgendwie ganz komisch und regt mich richtig auf. Weil ich habe richtig Bock gehabt, mit dir drüber zu reden.
Frag mich erst. Ich habe es ja nicht mal geschafft, die zu sehen. Du hast sie ja wenigstens gesehen.
Ja. Mann, ey.
Aber dafür gibt es ja eine Schande.
Ja, hoffentlich wirklich bis zum
Lizenzierungslandschaft.
Ja, bis zum Ende der Season will ich das lizenziert haben.
Und sonst ist Doppelschande. Ja. Sonst schreibst du es an Anfang und an den Ende und ans Ende der Liste.
Richtig. Das hätte ich nämlich jetzt angesprochen. Schreiben wir Girls Band Cry auf unsere Liste.
Ja, wie bei allen anderen Sachen, Gnadenperiode halt bis die Season vorbei ist.
Okay.
Ja. Dann hast du aber auch noch was anderes geschaut.
Ja,
das hat dich hoffentlich weniger aufgeregt.
Ja, Mission Yusakura Family ist anscheinend ein Shonen Jump, Manga und wurde jetzt als Anime umgesetzt. Man hört, okay, braucht ein bisschen, bis es irgendwann mal läuft und dann gerade wahrscheinlich zum Ende hin der Staffel kommt es mal so in Fahrt und so weiter. Und um was es ungefähr geht, unser Hauptcharakter hat seine Familie verloren. Das heißt, die sind irgendwie, keine Ahnung, so wie das Bild aussah, in einem Autounfall gestorben. Mhm. Und die Kindheitsfreundin von ihm, Mutsumi, hat sich dann so ein bisschen um ihn gekümmert. Er hat dann auch jetzt so ein bisschen einen Social-Anxiety-Komplex, dass er nicht mit anderen Leuten so wirklich reden kann, außer mit Mutsumi. Und in der ersten Episode ist dann irgendwie so der komische, ich glaube, er hat sich als Principal ausgegeben, als Schuldirektor, hat ihn mal so eingeladen und wollte ihn dann umbringen, weil wir erfahren dann, okay, Mutsumi ist aus einer Familie von Spionen, nicht Assassinen, von Spionen. Das ist ein Unterschied, auch wenn Spy Family uns manchmal so ein bisschen, aber genau, von Spionen und sie ist das Familienoberhaupt. Und um jetzt aufzuhalten, dass ihr Bruder ihn umbringt, geht's halt darum, es gibt halt den Schwur, Familienmitglieder dürfen sich nicht gegenseitig umbringen, darum in der ersten Episode heiraten die beiden dann. Nachdem es kurz davor war und er umgebracht worden wäre. Genau. Und wir erfahren auch recht schnell, anscheinend ist es halt so, dass in der Erbfolge so ist, Mutsumi ist nämlich das Familienoberhaupt, weil immer nur eine Person in der Familie, die geboren wird von den Kindern oder sowas, kann dann die Fähigkeiten weiter vererben und dann müssen die anderen, die die Fähigkeit geerbt haben, halt sie beschützen. Und es gibt dann irgendwie auch so den ganzen Spionenuntergrund, die kennen sich irgendwie alle, Familien, Clans, wie auch immer. Und jetzt versuchen die halt dann Mutsumi umzubringen. Und unser normaler Typcharakter versucht jetzt halt so ein bisschen Spy-Sachen beigebracht zu bekommen. Und dadurch, dass er ja keine Familie hatte, hat er jetzt eine neue Familie, bla bla bla, kennt man ja. Aber so, was man schon gehört hat, es kann halt sein, ich denke mal, irgendwie so ein Twist, dass die Familie, seine Familie umgebracht wurde, war irgendwie auch eine Spionfamilie und darum hat er auch Spezialfähigkeiten. Da gab es schon so ein paar Punkte. Ja, und wie du auch die Charaktere siehst, sind alle so ein bisschen weird. Der eine Typ hat halt dieses Anime-eske, die Anime-eske Waffe mit den Stahlstring-Seilen-Teilen, die man dann irgendwie so verwenden kann für alles Mögliche. Die andere hat dann irgendwie so Drohnenzeugs, die eine ist super stark, der eine kann sich sehr gut verkleiden, der andere ist so ein Waffenexperte und dann so wie,
Also, müssen wir sagen, es ist einfach schon ein Anime.
Ja, aber zumindest bis jetzt hat alles ganz gut funktioniert. Ich glaube aber, ich würde erst nochmal abwarten und dir dann nochmal sagen, okay, wenn jetzt der Plot richtig angefangen hat, da kommt nochmal was Gutes, weil ich glaube, bis jetzt die ersten zwei, drei Folgen fändest du noch gut, okay, nett, aber jetzt nichts, wo du wahrscheinlich weitergeschaut hättest.
Gut, ich möchte noch eine Sache, kurze Exkursion, schon Jump und schon Anime im Moment. Ich wollte eigentlich bis Kaiju Number 8 warten, den wir auch noch diese Folge besprechen. Ja. Aber ganz ehrlich, was ist los? Ich schaue im Moment die My Hero Rückblicks-Sachen, weil My Hero ja erst am 4. Mai startet und man sich denkt, boah, das ist schon richtig spät. Und dann guckt man auf Team Slayer am 12. Mai. Sag mal, Leute, was soll denn das? Warum? Einfach nur. Das ist, ich weiß auch nicht ganz, ob das mit der Produktion zusammenhängt oder sonst irgendwas, oder vielleicht halten sich die Shonen Jump-Titel einfach für was Besseres. Kann auch sein. Aber nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte einen Moment über My Hero Academia sprechen, weil bei den Rückblickfilmen sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Erstens, das zweite Opening ist schon Hammer, die zweite Staffel ist schon Hammer und danach ist so ein bisschen meh. Aber naja, nee, also was mir da besonders aufgefallen ist, ist irgendwie so der Peak-Zeitpunkt von My Hero Academia ist halt schon lang vorbei. Und es ist immer noch irgendwie ganz oben mit dabei. Ähnliches würde ich gerne über Demon Slayer sagen. Da würde ich den Peak-Zeitpunkt irgendwo bei Episode 19 in der ersten Staffel anbringen. Aber da werde ich wahrscheinlich wieder wegdiskutiert. Ja, auch das ist irgendwie so. Moment, meh. Und ich habe das Gefühl, Jujutsu Kaisen ist noch nicht so richtig gestartet. Auch wenn wir da jetzt im Prinzip den Speedrun machen zu dem Pain-Arc oder zu dem My Hero Academia-Arc, wo alles zerstört wurde. Weiß nicht, wie ich das nennen würde. Ja, aber irgendwie, da fehlt in der Mitte so ein bisschen was, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, viele Shonen-Anime werden in die Richtung gehen. Ich finde es total traurig, dass wir nicht mehr sowas haben wie die großen drei früher, die Big Three mit ja, One Piece, Naruto und Bleach.
also so, ich bin ein bisschen im Manga-Kreis unterwegs, da hört man auch, okay, die Leute machen sich ein bisschen Sorgen, also das, also Shonen Jump scheint jetzt gerade so ein bisschen zu versuchen, also machen sie natürlich durchgehend, aber jetzt umso mehr, dass jetzt man einen neuen großen Titel finden, weil gerade, was man ja hört, also ich glaube, Jujutsu Kaisen geht dem Ende zu, My Hero Academia geht als bei Shonen Jump dem Ende zu, manche anderen Sachen wie Chainsaw Man sind ja aus dem Magazin alles rausgenommen worden, die sind ja alles dann noch online.
Ja, das ist so ein bisschen das Nächste. Jump wird fein sein, also unter denen läuft ja auch Spy Family weiter, Chainsaw Man hast du schon erwähnt, also Jump hat eigentlich kein großes Problem. Nur diese komplette Shonen Jump-Reihe und das Weekly Shonen Jump als Magazin. Leute, da ist jetzt schon echt ein bisschen länger her, dass ich wirklich sagen würde, da ist was Gutes rausgekommen. Und zwar nicht irgendwie im Sinne von, da ist der nächste super krasse Frieren-Level-Titel rausgekommen, sondern ich will einfach nur was auf einem Level wie ein Naruto oder wie ein One Piece funktioniert. Ich weiß, One Piece ist für einige auch der heilige Gral, will ich auch gar nicht bestreiten. Ich habe es nicht weit genug gesehen, um das argumentieren zu können. aber ja, wo sind die Dragon Balls unserer Generation so? Oder was heißt unsere Generation, der aktuellen Manga-Generation?
Ja, also ich finde dann halt so Sachen eher geiler. Akane Banashi, da habe ich halt Bock drauf, wenn das irgendwann mal eine Adaption angekündigt wird. Aber das ist jetzt halt kein, was man unter einem Battle schon versteht.
Allem das Problem ist auch, es ist so repetitiv, es ist immer wieder dasselbe, weil wir haben ja bei Jujutsu Kaisen damals schon drüber gesprochen, hey, das ist halt jetzt der Anfang von der Shonen-Serie, das ist immer gleich und es ist ganz gut, dass die da ein bisschen aufs Gas drücken und sagen, ja, das kennt ihr. Wobei man wahrscheinlich auch sagen muss, dass das daran lag, dass der Mangaka, glaube ich, zu einem gewissen Zeitpunkt dachte, dass das sowieso nicht mehr weitergeht und gecancelt wird und sogar vorhatte, seinen Hauptcharakter einfach zu killen und zu sagen, so, das war's. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, ich glaube, diese Shonen-Jump-Sachen, ich meine, warum willst du jetzt noch ein wie heißt das jetzt gerade, was du gesagt hast? Ein Mission Yosakura Family schauen, wenn du mit Ninjas und Spionen eigentlich auch schon Naruto gesehen hast. So, okay. Die Fähigkeiten, die du jetzt aufgezählt hast, sind auch jetzt nicht unbedingt das, wo ich mir denke, boah, also für die Fähigkeit, wenn die cool animiert ist, da lohnt sich's. Allein dafür lohnt es sich, das zu schauen. Ja. Oder, boah, der Hauptcharakter ist so charismatisch, so cool geschrieben. Nein, es ist so, wie ich das verstanden habe, einfach wieder ein Shonen-Hauptcharakter.
Ja, also sowas hier, ich will jetzt möglichst schnell stark werden, um sie zu beschützen. Das ist halt so,
also ein Shonen-Hauptcharakter.
Richtig, ja. Einzige coole war jetzt vielleicht so in Episode 2, weil es darum geht, wie die trainieren, ist nämlich im Haus alles Mögliche an Fallen und so weiter, damit man bei seinem alltäglichen Leben trainiert wird. Das heißt, man muss halt dann irgendwie versuchen, Lasern beim Kühlschrank auszuweichen, wenn man sich was rausholen will. Oder ja, auch Rätsel und
auch das,
krasse Sachen
lösen. Auch das ist lösen. Genau das, was ich eigentlich gemeint habe. Also du hast ein paar Sachen als Flavor, aber eigentlich ist es jetzt kein großer Unterschied zu Ninjas, die den ganzen Tag mit Gewichten rumlaufen.
Ja.
Ja.
Also bei Shonen Jump Sachen sind mir auch nur zwei Sachen eingefallen, die halt nicht ins Battle Shonen Ding so kommen, als die dir, glaube ich, beide gefallen werden, ist halt Akane Banashi, wie ich gesagt habe, als auch Ruri Dragon. Das sind so die zwei Sachen, wo ich irgendwie so sofort dran denken musste, die halt cool sind, aber halt nicht das, was du gesagt hast, ersetzen würde oder so in die Richtung gehen würde, invertieren würde, weil es was ganz anderes halt einfach beides ist, so ein bisschen. Aber ja, müssen wir mal gucken, was die Zukunft
bringt. Das Schlimme ist, das Genre ist eigentlich total underexplored, meiner Meinung nach, im Sinne von, wir erzählen immer wieder dieselbe Story mit anderem Anstrich, mit anderem Thema, aber ich glaube, gerade in diesem Shonen-Bereich, und ich spreche jetzt von Battle-Shonens in dem Sinne, da gibt es noch einiges anderes, was man machen kann.
Man könnte auch einfach nochmal die alten Sachen richtig schreiben. Also mit einem guten Pacing und nicht irgendwelchen komischen, dummen Arcs, wo du denkst, okay, was lese ich hier eigentlich gerade, da kann man weglassen.
Ich glaube, wenn man konsequent Naruto adaptieren würde, wäre das auch so an dem Punkt, wo Leute im Moment sagen, One Piece ist da. Obwohl, nee, wahrscheinlich nicht. One Piece ist nochmal ein bisschen was anderes, weil da die Grundlage halt auch eigentlich das Beste davon ist, aber auch an der Stelle, wie gesagt, ist halt nicht unbedingt innovativ, sondern macht halt einfach schon richtig. Und ich meine, wir könnten so Dinge aufzählen wie Hunter x Hunter oder Yu Yu Hakusho, die genau mit dieser Formel schon in den 80ern und 90ern funktioniert haben. Aber naja, das führt eigentlich alles zu weit. Müssen wir eigentlich eine eigene Folge dazu machen. Lass uns zurück zur Spring Season kommen.
Ich war auch ganz froh, ich habe ja schon viele Titel diese Season, aber ich habe gesehen, oh okay, da sind ein paar interessante Titel, weiß ich nicht, ob ich anfangen soll. Die hast du angefangen, Lukas. Und jetzt erzähl mal, wieso ich die auch noch anfangen sollte.
Also, sprechen wir kurz über Salad Bowl of Eccentrics. Kennst du die Präfektur Gifu?
Natürlich nicht.
Sehr schöne Präfektur. Sehr, sehr schön. Und die haben diesen Anime finanziert, um allen zu zeigen, wie sehr, sehr schön Gifu ist. Aber, also gibt's abgesehen da davon, dass hin und wieder, also abgesehen davon, dass du hin und wieder Gifu-Trivia bekommst und der Opening und der Ending wenig mit dem Anime zu tun haben, sondern mehr mit, hey, übrigens, Gifu ist echt auch schön so.
Aber warte kurz, war nicht das der Anime, wo es irgendwie auch um religiösen Kult oder sowas ging?
Hä? Nein.
Okay, da habe ich irgendwann, also, glaube ich, einen falschen Kopf.
Kurz, kurz die Handlung. Religiöser Kult wäre sehr, sehr gut. Es geht darum, es ist ein Reverse-Isekai und die Prinzessin aus der anderen Welt ist in Japan gelandet, beziehungsweise, ja, um nicht zu spoilern, ist in Japan gelandet aus ihrem Kaiserreich und ja, sie trifft dort einen Detektiv, Sosuke. Der einen recht starken Gerechtigkeitssinn hat, aber dafür halt seinen gut bezahlten Job in der großen Detektei verloren hat. Er merkt so, alleine ist echt schwierig, auch so Observationen, schwierig, als eben dann die Prinzessin aus der anderen Welt ihm auf den Kopf fällt. Sie kann Magie, er ja logischerweise nicht. und zusammen sind die dann eben dabei, recht realistische Detektivfälle zu lösen. Also so, hey, ich glaube, meine Tochter wird in der Schule gemobbt, ich brauche Hilfe von einem Detektiv. Und dann, dort greift er dann zum Beispiel ein. Oder hey, ich glaube, meine Ehefrau betrügt mich. Kannst du ein paar Beweise sammeln? So. Also so wirklich Detektiv-Stuff.
Ja.
Und sie hilft dabei natürlich, durch das, dass sie fliegen kann, ist halt so Bilder schießen von der Ehefrau, die ihren Mann betrügt, easy. Durch das, dass sie Angreifer halt abwehren kann mit Magie, ist halt recht einfach. Und durch das, dass sie ein 13-jähriges Mädchen ist, hilft es vielleicht auch, irgendwie diesen Mobbing-Case zu knacken. ja, aber auf jeden Fall, das hat mir sehr Hinamatsuri-Vibes gegeben. Und ich liebe Hinamatsuri. Ist ein wahnsinnig guter Anime. Wer den noch nicht geschaut hat, bitte nachholen. Aber in schlechter.
Oh, schade.
Es hilft auch nicht so ganz, dass der Bodyguard von der Prinzessin mit in die Welt gekommen ist, eben danach. Und dass sie dann auch bei einem Obdachlosen unterkommt. Gibt einem auch so ein bisschen mehr Hinamatsuri-Vibes. Ist aber auch nicht so sympathisch wie Anzu damals. Insgesamt, du merkst, es geht so in viele Richtungen. Wir haben dieses Detektivding mit magischen Kräften, wir haben diese andere Welt, wir haben diesen Hinamatsuri-Vibe und wir haben die basically Gifu-Ads. Dazu eine Anwältin, die irgendwie auch älter ist als er, aber jünger aussieht als die Prinzessin. Für ein bisschen Comedy so, ja.
Besser als letzte Season mit hier Sasaki, wo man denkt, die ist älter, aber in Wirklichkeit ist sie 16.
Interessant, dass du es sagst. Da wird nächste Folge wahrscheinlich auch nochmal ein Thema auf uns zukommen. Aber nee, um zurück auf Zelda Bowl of Eccentrics zu kommen. Ich glaube, der Anime ist ganz gut. Ich werde ihn auf jeden Fall weiterschauen. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie das da weitergeht, was wir vielleicht noch über die andere Welt erfahren, was für Detektivfälle noch auf ihn zukommen. Außerdem, was ich komplett vergessen habe zu erwähnen, ist, um zu erklären, was ein Detektiv macht, beziehungsweise um einer 13-Jährigen zu erklären, was ein Detektiv macht, was macht man da? Natürlich Detektiv Conan Mangas schenken.
Ja, gibt ja auch Sinn. Also da hast du ja, da
Auf
gibt es
jeden
ja so
Fall.
viele tausende Fälle, irgendeiner wird ja eins zu eins gleich sein.
Nein.
Gibt ja gar keine Möglichkeiten. Das ist ja einfach das
Als jemand, der genug
Universumsgesetz.
Detektiv Conan gesehen hat, ich glaube,
Gibt
der hat
genug
noch nie ein
Permutationen.
Bild von einer Frau gemacht, die ihren Mann betrügt. Wenn, dann habe ich die Folge noch nicht gesehen.
Du bist ja der
Anyway,
Conan-Experte.
ja, mit ungefähr so einem Drittel der Folgen, die ich gesehen habe. Aber lass uns mal weitergehen zu Unnamed Memory.
Genau.
Was, wenn ich mich richtig erinnere, auch irgendwas mit Isekai zu tun hat.
Nein, es ist normale Fantasy-Serie, obwohl vielleicht, Lukas, weißt du, einen fetten, riesigen Spoiler, der in Episode 8 9-mal kommt, aber sage ich jetzt nicht dazu. Worum es ungefähr geht, spielt in der Fantasy-Welt. Oscar ist ein Prinz eines Königreichs, der als Kind verflucht wurde, beziehungsweise eigentlich gesegnet wurde, aber das als Fluch funktioniert, denn er kann dann keine Kinder mehr zeugen, also wird dann mit ihm die Blutlinie enden. Es gibt Hexen, so fünf große Hexen oder so in dieser Welt. Eine davon ist die Hexe des Azurmondes und die lebt im Moment in einem Turm irgendwo in der Wüste oder sowas. Und wenn man diesen Turm erklimmt, heißt es, bekommt man einen Wunsch oder erfüllt sie einem irgendwas, wie auch immer. Erste Episode schafft das dann, begegnet er ihr dann, das ist dann Tinascha, und sagt hier, kannst du mir da helfen? Oh, wird schwierig, das war nämlich die Hexe des Schweigens, bla bla bla. Kriege ich wahrscheinlich schlecht hin, aber so wie der Segen funktioniert, wenn ich dir eine gute Frau finde, die magiestark ist und das halt dem Ganzen entgegensetzen kann, dann soll es auch funktionieren, das würde ich dann für dich machen. Und er sagt so, okay, ja, wenn du sagst, es wird so funktionieren, dann würde ich vielleicht als meinen Wunsch nehmen, dass ich dich gerne heiraten würde, was sie aber dann ausschlägt. Aber zumindest einigen sich darauf, dass sie dann für ein Jahr bei ihm bleibt und mehr oder weniger sein Wächter ist und versucht halt dann diesen Fluch zu brechen. Ich habe mich bei der ersten Ankündigung drauf gefreut, weil als ich irgendwann mal nach Mangas mit Hexen gesucht habe, bin ich dann zur Manga-Adaption, das ist eigentlich originale Light Novel davon gekommen und habe mir die Manga-Adaption ein bisschen durchgelesen. Aber als ich dann nach der ersten Ankündigung gesehen habe, welches Studio das macht, das ist nämlich Studio Engi, war ich auf jeden Fall schon mal enttäuscht und aufs Schlimmste gefasst.
Schade.
Erste Episode ist gut, also kann man sich angucken. Der Banter zwischen den beiden ist halt auch gut umgesetzt. Zweite Episode merkt man schon, okay, gut. Ein Arc haben sie schon mal ausgelassen, den Festival Mystery Arc am Anfang. Was halt echt schade ist, weil die Serie trägt sich halt sehr stark von der Dynamik und dem Banter zwischen Oscar und Tinascha, wie die halt so hin und her sind. Und gerade um die beiden kennenzulernen, war dieser Arc recht wichtig, weil das halt ganz am Anfang ist. Und
Das heißt einfach tatsächlich furchtbare Adaption oder wie?
nicht so gut. Also man kann es sich angucken, sieht auch okay aus. Kämpfe wurden halt nur am Anfang so ein bisschen gezeigt. Ist in Ordnung. Sie versuchen halt auf ein bestimmtes Volume am Ende zu kommen. Ich finde aber auf jeden Fall, das, was halt die Serie ausmacht, wurde nicht gut umgesetzt bis jetzt. Das ist einfach ein bisschen schade. Merkst du auch zum Beispiel in der dritten Episode, also sie wird halt als Schülerin der Hexe vorgestellt, damit niemand weiß, dass sie Hexe ist. Und sofort irgendwie am Ende der Episode kommt dann ein Reveal, was, du bist in Wirklichkeit der Hexe, die Hexe, wo halt einfach zwischendrin noch mal irgendwie ein, zwei Episoden hätten sein müssen, so ungefähr, damit es irgendwie so erst so wirkt, dass es eine Überraschung für die anderen wäre. Bisschen komisch, Episode 2 waren so bei einem Kampf gegen eine Bestie richtig krasses Sakuga-Cuts, wo ich dachte, okay, was ist denn gerade hier los?
Wen haben Sie denn da von Twitter geholt?
Weiß ich auch nicht. Und ich bin halt auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe zumindest gehofft, dass bei der Anime-Adaption das umgesetzt wird, weil was ich an Tinascha auch sehr gerne mag, einmal ihr Design, wie sie halt so drauf ist und so weiter, aber sie schwebt halt in der Luft. Und ich habe auch schon so gemerkt, so halt von Ishtar Fate Grand Order und jetzt auch Lam bei Urusei Yatsura, ist halt auch ganz cool, einfach, wenn halt die dann irgendwie so sich irgendwie hinlegend so ein bisschen rumfliegt in der Luft oder auch mal irgendwie so umgedreht ein Buch liest oder sowas. Und das war halt hier fast gar nicht. Also hat man richtig gemerkt, dass es halt versuchen zu vermeiden und sie irgendwie komisch rumzuteleportieren und so. Das war da auch nochmal eine ganz schöne Enttäuschung für mich. Man sieht zwar, obwohl es eine Engie-Adaption ist, hat es 7,3 auf Mal, weil es halt so recht interessant ist, einfach vom Setting und so weiter. Ich glaube, zu den ganz krassen Sachen kommen wir gar nicht. Man hat, glaube ich, schon sowas gesagt bekommen, oh, okay, ein Wort wurde hier genannt mit, okay, in dieser Zeitlinie hast du das und das nicht mitbekommen. Okay, einfach schon mal gedroppt, dass eine andere Teilnahme es vielleicht geben könnte. Ich glaube aber, dazu kommen sie noch gar nicht, weil das ist auf jeden Fall noch mal recht interessant. Ja, und ich muss zumindest auch sagen, dass die Nashas VA gut gewählt wurde und Oscar auch. Das heißt, zu den bisschen Dialogen, die sie haben, funktioniert das zumindest ganz gut. Aber ja, ist auf jeden Fall eine enttäuschende Adaption. Aber wenn man es vielleicht nicht gelesen hat oder auch nicht den Manga angeguckt hat, dann könnte es auf jeden Fall ganz interessant sein.
Dann lass uns kurz über Bartender Class of God sprechen. Das ist ein Anime, in dem es um Bartender geht. Und im Prinzip, wie ein Hotel einen Bartender sucht und wir insbesondere einen Bartender kennenlernen, der schon scheinbar recht beeindruckende Fähigkeiten hat. Zum Beispiel nur am Aussehen von der Person, die in seine Bar kommt, zu erkennen, was sie denn für einen Drink haben möchte. Wie ist denn deine Berührungspunkte zu Bars und Bartender, Julian?
Gar nicht, null.
Aber wir sind uns schon einig, dass das halt echt auch cool ist.
Ja.
Okay.
Also die Show ist auf jeden Fall ein richtiger Vibe.
Genau, du sagst schon, ist ein richtiger Vibe. Wir haben jetzt nicht so, also erstmal, Pacing ist recht slow, ziemlich angenehm. Ist das eher so ein bisschen episodisch, auch wenn im Hintergrund natürlich diese Suche, beziehungsweise diese Versuche, den Barkeeper zu überzeugen, dann auch wirklich in dem Hotel anzufangen, laufen, sehen wir halt immer wieder so, ja, der kommt jetzt in die Bar und will ein Getränk und jetzt kommt die in die Bar und will ein Getränk und jetzt kommt der in die Bar und will ein Getränk. Jetzt sind wir mal in einer anderen Bar, aber es will immer noch jemand ein Getränk. Also entsprechend episodisch ist das. Wir erfahren dann halt immer was über die Person, die uns gegenüber sitzt. Wir erfahren immer was über den Barkeeper selbst und wir erfahren immer auch ein bisschen Trivia über die Getränke.
Richtig. Ich hatte nur davor gelesen, dass anscheinend gab es schon mal eine Adaption 2006. Die war noch mal ein Ticken episodischer, dass halt wirklich, es gab zwar, glaube ich, auch die zwei, die halt was für ihr Hotel suchen, aber dann das Übergreifende wurde nicht mitgenommen. Das ist ja hier diesmal, dass es schon übergreifend weiter so geht, sondern dass dann wirklich, okay, die nächsten Episoden sind halt einfach nur Geschichten von neuen Personen, die halt in dieser Bar spielen. Das ist dieses Mal wird sich ein bisschen mehr an Manga gehalten, wo dann noch der Plot mit reinspielt. Das ist der zweite Anime, den ich diese Season nur nachts schaue. Also schön im Dunkel.
Einfach wegen dem Vibe.
Ja, ist halt echt so. Auch wenn da so ein paar Sachen waren, die halt echt so, es gibt nur zwei Berufe, die ihrem Klientel bedingungslos verpflichtet sind. Mediziner und Barkeeper. Bullshit. Bullshit. Und dann der Scheiße mit dem Gift und Heilmittel. Nee, das kaufe ich euch nicht ab. Das ist richtig dumm. Ja. Aber gerade er halt so mit seiner ruhigen Stimmung, die Atmosphäre, leichte Hintergrundmusik, entspannt man sich halt richtig.
Ja, ich würde auch sagen, das ist so einfach ein Anime zum Viben. Ich mag den auch echt gerne. Die Produktion ist leider auch nicht so super gut.
Ja. Ist dafür okay.
Aber es ist in dem Fall auch nicht so schlimm. Du hast ja schon gesagt, bei Yuru Camp wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn es eine schlechtere Produktion gehabt hätte. Und genau dieses, dieses Was-Wenn ist hier halt der Fall. Es ist eine etwas schlechtere Produktion, aber es ist auch nicht schlimm.
Ja. Was ich hier zum ersten Mal, glaube ich, so gemerkt habe, du hast ja schon gesagt, es wird ein bisschen was erklärt und so weiter. Das geht im einen Ohr bei mir rein, beim anderen raus. Irgendwie ist einfach nur so, wie so, als ob ich in der Bar wäre und alles so Hintergrundrauschen ist.
Aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass du nicht gelernt hast, was ein Highball ist.
Könnte ich dir nicht mehr sagen. Also ich weiß
oder die ganze Manhattan. Oder ein Moment.
Das eine kann ich mir behalten, weil das halt richtig geil war. Hier, der Bullshit. Okay. Richtig. Wir haben hier Rinderbrühe mit Wodka. Richtig geiler Cocktail.
Ich wusste, dass wenn du dir einen behalten kannst, dann ist es der Bullshit. Natürlich.
Also hier, okay, sie haben jetzt die Rinderbrühe gemacht, aber die ist mit Wodka. Ja.
Was es auch zu einem Cocktail macht.
Ich habe halt wirklich so gedacht, okay, auch wenn ich keinen Alkohol trinke, behalte ich mir vielleicht einfach mal so auch vielleicht für Gespräche.
Einfach, falls du mal Bock auf Rinderbrühe mit Wodka hast, dass du weißt, wie es heißt.
Aber ich habe richtig gemerkt, okay, das interessiert mich halt einfach gar nicht. Es ist halt wirklich so, boah, nee, eigentlich, also ich will das zwar wissen, aber mein Unterbewusstsein sagt so, nee, das hören wir uns nicht an, das merkst du dir nicht.
Das heißt, wenn jetzt irgendjemand auf dich zukommt und Smalltalk machen will und dich fragt, was ist denn dein liebster Cocktail, dann denkst du nochmal nach und denkst dir, ich kenne nur einen.
Martini.
Der Bullshot. Und alle Leute fragen sich, wow, ey, Bullshot, das habe ich ja noch nie gehört. Das muss ja was ganz was Feines sein.
Ich Alter,
Julian
sagen,
kennt sich
irgendwas
aus.
Irgendwas mit Rum. Ist bei Martini Rum dabei? Nee, ne?
Nee.
Was war in der letzten Episode? Da war doch irgendwas, welcher war denn das, der da gemacht wurde? Die hat doch da irgendwie eins und dann nochmal mit Rum oder sowas gemacht. War da nicht was?
Boah, es gibt super viele Sachen, die sind.
Ja, okay. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch nicht Lukas.
Der hat bei einem Getränk, was traditionell nicht mit Rum gemacht wird, Zucker reingemacht und der Barkeeper Experte hat gedacht, oh, warum hast du denn da Rum reingemacht?
Ja, keine Ahnung.
Anyway, dann lass uns mal weitergehen. Du hast noch zwei Titel jetzt, bevor wir zum Abschluss kommen, was wir beide gesehen haben. Du hast gesehen Whisper Me a Love Song.
Absolutes Kino,
und
Lukas.
Und bevor du anfängst, ich habe eine Bitte an dich. Es gibt so viele Romance-Anime diese Season und du musst mir genau sagen, welchen davon es sich lohnt anzuschauen.
Okay.
Und wenn du sagst, es lohnt sich keiner, ist auch fein für mich.
Ich guck gerade nochmal durch, was gab's denn nochmal für Romance-Sachen? Habe ich gerade nichts vergessen. Hatten wir heute schon Romance?
Kommt drauf an. Ich bin mir nicht sicher, ob Unnamed Memory vielleicht zum Romance wird, aber ansonsten glaube ich nicht.
Ja, nee, würde ich wahrscheinlich eh nicht sagen, aber dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja.
Und die Mission Family ist, glaube ich, auch so eine Sache.
Ja, aber nee, dann würde ich wahrscheinlich sagen,
aber das hat sich nicht so angehört.
Whisper Me a Love Song ist der beste Romance Anime, den ich bis jetzt diese Season geschaut habe. Ja. Ich habe auch echt nicht so viele Romance-Sachen, sehe ich echt. Wow. Auf jeden Fall absolutes Kino. Kino Himari nämlich. Sie ist jetzt auf eine neue Schule gekommen und hat dann irgendwie beim Anfangskonzert oder sowas Yori Senpai gesehen, wie sie im Light Music Club Gitarre spielt und singt und hat sich in Anführungsstrichen sofort in sie verliebt. Sie meint damit in ihr Singen, Musik, in ihre Musik verliebt, wie auch immer. Und irgendwie fragt sie dann halt ihre Freundin, wer ist denn das? Und hier, das ist eine Freundin von meiner Schwester, die spielt immer Gitarre oder nach dem Unterricht auf dem Dach der Schule. Da geht sie dann hin und sagt ihr dann hier, also Ski, ich liebe dich, wie auch immer, ich mag dich, was auch immer. Aber Himari hat eigentlich gemeint, die Musik so ein bisschen. Und Yori hat es dann halt falsch verstanden. Und sie ist auch so ein bisschen, sie ist halt zwar der coole Senpai, aber auch so bisschen schüchtern und nicht so unter Leuten so ein bisschen. Und okay, ihr wurde jetzt gesagt, oder ich habe jetzt ein Liebesgeständnis, so hat es aufgefasst. Und sie hat halt irgendwie auch so zurückgesagt, in dem Moment irgendwie so, ich auch, so ein bisschen. Halt, es ist auf Japanisch halt darum, so dass Himari halt verstehen konnte, okay, sie mag anscheinend auch Liebmusik oder sowas, aber Yori denkt, sie hat gesagt, ich lieb dich auch oder so. Aber genau, stellt sich dann mal raus, dass es halt Missverständnis war. Yori hat dann schon ihren Freundin gesagt, dass sie eigentlich jetzt doch in ihre Kohai so ein bisschen sich verliebt hatte. Und dann denkt man, okay, das wird sich jetzt ein bisschen hinziehen und so weiter. Aber, das kann ich schon mal sagen, Episode 2 wird das Missverständnis einfach schon aufgelöst. Also wird schon so gesagt zu hier, das, was du gesagt
hast. Ja, und dann
fangen
sie an zu daten, oder wie?
Wissen wir noch nicht. Also Episode 2, es gab bis jetzt nur 2 Episoden, die ich gesehen habe. Und Ende Episode 2 wird so gesagt, nachdem sie auf Date waren, hier, das, was du mit Ski meinst, ich meine eigentlich das Liebes-Ski. Und dann ist jetzt die Frage, wie halt Himari in der nächsten Episode darauf reagiert. Und das finde ich schon mal gut, dass jetzt nicht erstmal noch 4 Episoden lang Yori hat jetzt einseitig, denkt sie, dass sie in halt ihre Kohai verliebt ist, wie auch immer, bla bla bla. Vom Aussehen her muss ich sagen, ist okay, ist nichts irgendwas Besonderes. Das Lied von Yori ist ganz nett auf jeden Fall. Und es wurde jetzt auch nicht irgendwie darauf angesprochen, dass es eine Selbstverständlichkeit wäre, dass irgendwie eine Frau liebt, weil haben jetzt auch nicht komisch irgendwie die ihre Freundin reagiert von Yori. Ja, und bis jetzt ist aber auch noch nicht so viel einfach passiert. Ich denke aber, so wie ich halt auch verstanden habe, weil sich viele drauf gefreut haben, so als einer der besseren oder guten Yori-Titel, dass sie dann auch in den nächsten ein, zwei Episoden daten werden. Und da freue ich mich drauf, weil es halt mega süß wird.
Okay, gut. Das hört sich ja schon mal super an. Dann hast du noch was anderes geschaut, was, wenn ich das richtig verstanden habe, im Harem ist?
Lukas, was macht Fanservice in meinem wholesome Engels-Anime? Ich bin so ein bisschen reingegangen, weil ich habe nur gelesen, Studio Apartment, Good Lighting, Angel Included. Okay, das wird ja ganz nett sein. Wir hatten ja schon auch mit Angel Next Door und sowas.
Das heißt, du hast nicht verstanden, dass es ein Harem ist. Willst du mir das damit zum Ausdruck bringen?
Das auch, ja. Erstmal aber, ich war einfach komplett, weil unser Hauptcharakter hat, also Shintaro, hat in der ersten Folge halt Towa als Engel, das ist mir die bekannt geworden. Da gab es auch noch ganzen anderen Mädels gar nicht. Und dann gab es halt Fanservice von ihr mit Unterwäsche und dass er sie mal irgendwie aussehend ins Bad geht, wo sie sich gerade umzieht und sowas. Und das war halt vollkommen unerwartet zu halt erstmal auch Towa, weil sie halt so eine mega süße, also sie ist ein Engel und das ist auch ihr Charakter. Und dann merkst du auch so, okay, das kann ja auch sein, sie hat halt dann diese vier Freundinnen. Man kennt es ja auch in anderen Sachen. Gibt es halt dann auch zwei Mädels, die aber nicht unbedingt im Harem drin sind. Aber so anscheinend, ja, ist ein Harem. Hat sich jetzt so leider ein bisschen in die Richtung entwickelt. Wir hatten zwar noch die Kindheitsfreundin, die verliebt war. Das hätte ja noch, wäre noch okay gewesen, hätte ausgereicht. Aber dann haben wir jetzt schon so eine Yukaone, also hier eine Schneefrau als Mädel. Die anderen zwei, die werden wahrscheinlich auch irgendwelche mystischen Figuren sein, denke ich, so wie sich jetzt dann so rausstellt. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Da habe ich ein bisschen was anderes erwartet. Habe mich gefreut, einfach so die Fantasie, dass sich einfach ein Engel um dich kümmert. Aber nee, ist halt nicht so wholesome, wie ich gehofft habe.
Also du wolltest einfach nochmal The Angel Next Door, Spoils Me Rotten sehen?
Ja, mit richtigen Angels. Und vielleicht ein bisschen bessere Produktion.
Okay.
Ja.
Sprechen wir doch über Mysterious Disappearances.
Was macht Fanservice in meinem Horror-Anime, Lukas?
Vor allem,
schon wieder ehrlich, bei dir, ne? Nach Mirio Kutschern. Du Armer.
Nee, hier ist tatsächlich, boah, das ist furchtbar. Ey, ich finde das so, ich finde dieses Character-Design so hässlich.
Von allem? Oder nur von ihr?
Von ihr.
Okay.
Aber naja, das ist vielleicht persönliche Meinung. Aber um was geht's denn hier eigentlich? Es geht um eine Autorin, die so ein bisschen ihren Weg verloren hat und dann verfluchtes Buch liest und auf einmal die Fähigkeit bekommt, wieder in ihre Jugend zurückzugehen, in der sie deutlich erfolgreicher war. Beziehungsweise nicht in die Jugend zurückzugehen, es ist nicht Time Travel, sondern sie wird einfach jünger. Aber zu einem gewissen Preis. Und es geht um ihren Kohai, der scheinbar sich mit so mysteriösen Begebenheiten auseinandersetzt und wohl auch selbst irgendwie verflucht ist und da was dagegen machen möchte. Was sagst du denn dazu? Außer, dass das Character Design furchtbar ist.
Bis jetzt auf jeden Fall für dieses Mystery of the Week Ding in Ordnung. Wir haben dann das obergreifende Teil, dass da irgendwas ist mit, man muss ein Ticket finden für die. Das heißt, dass dann irgendwie die beiden Geschwister, dass da noch irgendwas komisch ist. Mhm. Und so, es gab halt so ein, zwei Highlights auf jeden Fall. Mysteries waren auch recht interessant. Also ich finde es bis jetzt auf jeden Fall ganz gut.
Okay, das heißt Empfehlung von uns, aber noch nicht so wirklich tiefe Analyse.
Ja, gibt halt so ein paar weirde Sachen einfach. Also dass irgendwie die Lehrerin den Boden ablecken musste und dass dann irgendwie die auch, ja, mit dem Speichel und so, war halt so ein bisschen drin. Mhm. Und halt so ein paar Sachen, du hast ja auch schon gesagt, ich finde zwar schon ganz nett, dieser MILF-Banter, sage ich jetzt einfach mal, weil sie ja eine ältere Frau ist, finde ich sogar ganz okay. Gefällt mir besser als so, glaube ich, ein paar andere sexuelle Gags.
Das stört mich auch nicht, aber Ja.
Aber gerade zum Beispiel auch so Sachen wie in der ersten Episode, dass natürlich dann nochmal so dieser Jungfrau-Reveal-Gag drin sein musste, muss ich auch wieder Augen rollen. Davor war ja zum Glück das Ganze mit diesem emotionalen Outburst, beschreiben, wie sie sich nicht als Besonderes fühlt, Wunschtraum geplatzt und sowas. Das hat es dann nochmal ein bisschen ausgehoben. Aber ja, bis jetzt auch so horrormäßig ist ja immer schwierig. Ich würde sagen, der einzige Horror war bis jetzt halt für den Rücken der Protagonistin. Und bis jetzt war es eher so einfach eher Mystery als wirklich
Ja,
Horror.
auf jeden Fall. Dann können wir, glaube ich, auch noch mal ganz schnell über Kaiju Nummer 8 drüber gehen, weil wir haben bisher nur zwei Folgen. Und ich meine, wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dieses typische Shonen-Ding. Es geht langsam los. Wir sehen immer wieder dieselben Storybeats, einfach weil diese Action-Shonen-Sachen, die laufen halt immer die gleiche Art und Weise an. Und ich muss sagen, da fand ich jetzt Kaiju Nummer 8 auch nicht irgendwie anders. Und jetzt bekommen wir irgendwie unseren Prüfungsarc, was auch so typisch ist, so dieses, okay, als allererstes, bevor wir in die Heldenakademie kommen, in die Firefighter-Bataillon, in die an die Schulen-Auswahlprüfung, keine Ahnung. Wir müssen erst noch mal irgendeine Prüfung machen. So, und das ist jetzt so, oh, okay. Alles klar, dann machen wir das. Mal schauen, wo das noch hingeht. Wir wissen alle, wo das noch hingeht. Ja, naja. Oder siehst du das anders?
Ich bin schon mit niedrigen Erwartungen rein, weil man hat schon ein bisschen so Kaiju Nummer 8, perfekt, wie du sagst, wegen Shonen Jump so mitbekommen, das ist irgendwie so
Ja.
einer der großen Shonen Jump-Titel. Ich habe das halt deswegen mitbekommen, weil mir es immer so vorkam, als es auch noch nicht Manga, Anime-Animation angekündigt wurde, sondern nur Manga war, dass es krass promotet wurde. Dann habe ich aber auch in Kommentaren so gelesen, dass sie sagen, ja, der Anfang war gut, aber dann geht es schon stark runter, weil ich habe halt so Bilder im Kopf, wie zum Beispiel beim Frankreich-Launch, wo halt irgendwie so riesen Fassaden davon bekommen haben. Als hier über Corona gab es doch für die Jugend mal so einen Kultur Geldbonus, wo es dann auch hieß, dass sehr viel in Manga investiert wurde, und da war halt zum Beispiel Kaiju Nummer 8. Und es hat sich dann jetzt auch an der Anime-Adaption so fortgesetzt, dass es wird irgendwie gleichzeitig wirklich nicht nur simulcast, sondern gelivestreamt wie in Japan. Wir haben auf Crunchyroll zum ersten Mal dieses Feature mit einem Countdown. Es wird auf
Vor allem
X gestreamt.
der ist gefühlt auch die ganze Woche da.
Ja, genau. Das heißt, es wirkt einfach so alles, dass es so krass promotet wird, weil es
So,
halt
du
sonst
darfst
nichts
auf
anderes
gar
hat oder
keinen
so.
Fall diesen
Es
Anime
hat halt ein
verpassen.
One Republic-Ending. Was? Hä?
Ja, boah, das ist auch so weird.
Und dann denke ich, okay, und ich habe halt schon vorher gelesen, dass gerade für die Promotion, es wirkt halt so, okay, es hat einen guten Anfang gehabt, darum kann man es gut promoten, damit es halt auf einem guten Niveau bleibt, um verkauft zu werden. Und dann gucke ich es halt an und ich sehe auch schon so, man weiß, okay, es wird schlechter werden, aber ich weiß, gut, das mit dem Kaiju auseinanderbauen, das wird halt wegfallen, das wird halt schon mäßig, das heißt kämpfen und er wird ja zum Kaiju, das wusste ich halt vorher schon, okay, das ist ein kleines Kaiju, bla bla bla. Und nach der zweiten Episode weiß man auch schon hundertprozentig, wo es hingeht. Und das ist jetzt für
Ja.
mich einfach, weil ich nicht so viele Action-Titel habe, ist es halt ein netter Action-Titel, aber auch nicht mehr. Und ja, das habe ich jetzt halt.
Das ist genau
Ach, ey.
das Gefühl,
Die
was ich hatte.
Szene,
Das
als
wird.
man gesehen hat, dass die Kindheitsfreunde waren, ich so, nein, was ist das denn? Och, wer ernsthaft, wieso müssen die Kindheitsfreunde sein? Wieso?
Vor allem, das ist. Ich finde, das ist einer der wenigen interessanten Punkte. Nicht, dass die Kindheitsfreunde sind, sondern dass die Figuren auf die 30 zugehen. Und nicht
Ja,
irgendwie
stimmt, ja.
12 sind. Das ist interessant, aber das wird nicht zum Punkt werden.
Ja.
Das wird komplett ignoriert werden.
Ja, der wird sich garantiert so
Und die
verhalten
werden
wie
sich
halt
benehmen
ein.
wie alle anderen
Ja.
schon Protagonisten. Also, ja. Aber ich stimme dir da absolut zu. Das ist einfach was promotet wird, bis zum geht nicht mehr. Und dann ist das einfach, ja, ganz nett.
Ja.
Aber jeder weiß davon.
Ja, das ist halt echt so. Also, das ist wirklich so. Zumindest der Gag mit den aus den Nippelpinkeln, der hat für mich funktioniert, weil es halt so aus dem
Das
was.
hat gar nicht für mich
Okay, das ist
funktioniert.
halt wirklich einfach so komplett einfach richtig übertrieben. So, okay.
Das
Aber,
hat so ein bisschen gezeigt, okay, Zielgruppe ist halt doch schon schonen, also doch schon Jungs.
Ja, ich fand's ein bisschen weird in der zweiten Episode, der Schnitt, dass es ging ja darum, dass sie weggegangen sind von dem Monster, um halt nicht erwischt zu werden. Und es schon so wirkt, okay, er dreht sich um, dass jetzt die Szene kommt, wo er sich, nee, wir müssen jetzt doch helfen, auch wenn es mein Leben kostet oder so weiter. Das heißt, die Szene, dass sie halt wirklich weggelaufen sind und dann machen sie trotzdem nochmal den Fake-Out, dass sie jetzt doch wieder zurückgekommen sind. Das fand ich ganz komisch, wie das so. Das fand ich
auch richtig ärgerlich. Das hat
überhaupt nicht funktioniert.
Das ist sowas, okay, wir wissen alle, dass er doch noch dahin läuft. Ja, okay, Hero Journey sagt, dass der Call to Adventure erst denied werden muss. Aber komm schon, wir wissen alle, was hier gleich passiert. Boah, das fand ich so nervig.
Ja, das hat so ein, okay, so ein bisschen Interesse. Okay, er macht das nicht, das finde ich gut. Ah, der macht es doch. Ach Gott, Leute.
Natürlich macht er das. Hä, sonst ist einfach gar keine Story da.
Genau, aber für den Samstag, wieso auch immer, ist der Samstag und Sonntag richtig voll bei mir. Also gerade der Sonntag habe ich irgendwie 7 Serien, die am Sonntag bei mir erscheinen, theoretisch. Bisschen übertrieben, oder? 7?
Naja, und was wir uns sonst noch so anschauen, diese Season, erfahrt ihr dann nächstes Mal. Und ich kann schon einen kleinen Ausblick geben, es wird um Delinquents gehen, es wird um den, mal wieder um den fiktiven chinesischen Palast gehen. Außerdem kriegen wir beide eine Einführung in Basic Economics, was ganz nett sein dürfte.
Ja.
Und außerdem kriegen wir nächste Woche auch nochmal die Maybe-Liste. Julian hat ja schon gesagt, dass ich ein paar von seinen Maybes in meine Liste mit aufgenommen habe. Aber da wird bestimmt noch einiges mehr zu finden sein. Und dann bis nächste Woche, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und auf Twitter. Bis nächste Woche.
Ich werde Julian, mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L auf meiner List und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonambiori Nonstop, Bakano, Aria der Animation, Gridman Universe, Monogatari aus der Barke und Gisu Monogatari, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Gagegi, Revue Starlight Movie, Todesmene für die Email Family und vorläufig auch Girls Band Cry.